D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend. Bei mir mit im Studio heute Pascal Fischer. Pascal.
Ja.
Wenn du einen Text schreibst, ne? Also hier für die Sendung zum Beispiel, wenn du ein Skript schreibst oder so. Ich habe dich beobachtet heute.
Oh Gott.
Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ich habe gemerkt, wenn du schreibst, hast du so eine kleine Denkerfalte hier zwischen den Augenbrauen.
Ja.
Und lächelst du eigentlich, wenn du schreibst?
Ich glaube nicht. Ich fahre mir durch die Haare und zerfurche mir das Gesicht.
Hast aber Glück gehabt, glaube ich, ne? Es gibt nämlich eine App, Don't Worry, Be Happy heißt die.
Ja.
Und die richtet sich sehr stark danach aus, wenn man Texte schreibt, lächelst du dabei oder nicht? Und ich glaube...
Ja, wenn du mich lächelst, dann ist der Text weg.
Dann ist nämlich der Text weg.
Ich könnte gar nicht erst anfangen, glaube ich. Nach 5 Sekunden wäre Schluss.
Wäre Schluss, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch nicht so schön, wenn man eine Hausarbeit schreibt oder so, ne? Nee. Und diese App installiert hat. Also lächeln beim Schreiben. Wir gucken uns das mal genauer an. Diese App Don't Worry, Be Happy. Und zwar noch in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Unser Pascal Fischer hat nämlich den Selbsttest gemacht. Er lächelt zumindest noch. Wie gut oder schlecht er das Programm findet, das wird er euch dann gleich noch erzählen. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend euch.
D-Radio Wissen.
Es ist eine unendliche Geschichte. Wahrscheinlich sind wir jetzt so bei Teil 567. Die Deutsche Bahn will mal wieder ihr Preissystem ändern. Die Preise für Tickets sollen zukünftig pro Tag noch stärker schwanken. Über die geplanten Änderungen spreche ich mit Nikolaus Doll. Der ist Bahnexperte für die Tageszeitung Die Welt. Nikolaus, die Fahrpreise sollen sich jetzt noch mehr daran orientieren, wie stark ein Zug ausgelastet ist. Was heißt das konkret?
Das heißt, dass die Bahn über unterschiedliche Fahrpreise, die sich eben an der Nachfrage orientieren, die Auslastung ihrer Züge verbessern möchte. Wie wir alle wissen, gibt es manchmal Züge, die brechend voll sind und dann wieder Züge, die geisterhaft leer sind. Das will die Bahn dadurch vermeiden, dass sie auf besonders nachgefragten Strecken ein bisschen mehr verlangt, 5% mehr, und auf Strecken, in denen nicht so große Nachfrage ist, ein klein wenig auch bis zu 5% Rabatt gewährt wird. Da läuft jetzt eine Testphase, 2 Monate lang, August und September auf 2 Strecken, München-Nürnberg und Frankfurt-Köln. Und je nachdem, wie dieser Test ausgeht, wie die Leute das annehmen, wird die Bahn das einführen, auch auf anderen Strecken oder nicht.
Was ist denn dann mit dem Normalpreis? Den kann man ja auch immer noch zahlen bei der Bahn. Wird der dann ganz wegfallen oder wie ist das?
Nee, der Normalpreis wird nicht ganz wegfallen, weil es muss ja immer einen Standard geben, von dem du aus das rechnen kannst. Aber die Bahn sagt ja schon jetzt, dass praktisch den Normalpreis so gut wie kein Mensch mehr bezahlt. Die meisten haben in irgendeiner Form irgendwelche Rabatte, sei es die verschiedenen Bahncards, die es gibt, oder sei es den Sparpreis. Das heißt, der Normalpreis wird weiterhin bestehen bleiben, aber von dem weg kann man dann eben künftig rechnen. Was kann ich sparen, wenn ich den Sparpreis nehme? Was kann ich sparen, wenn ich an einem anderen Tag fahre? Von Uhrzeiten war jetzt noch nicht so die Rede. Es geht jetzt in erster Linie mal um unterschiedliche Wochentage. Also Normalpreis bleibt.
In letzter Zeit gab es ja auch immer wieder diese 19-Euro-Aktionen bei der Bahn für bestimmte Züge. Und diese Aktion, sagt die Bahn, ist sehr erfolgreich. Sie sagt aber auch, dass sie mit diesen Tickets kein Geld verdient. Wie geht es denn jetzt mit diesen ja doch sehr günstigen Tickets weiter?
Die Deutsche Bahn wird morgen zur Halbjahresbilanzpressekonferenz einen neuen Fahrgastrekord in den Fernzügen vermelden. Das heißt aber natürlich nicht, dass man auch neue Rekordzahlen beim Gewinn vermelden wird. Nach Weltinformationen wird diese 19 Sparpreis-Euro-Ticket-Aktion nach den Herbstferien wieder aufgenommen, weil die Nachfrage einfach riesig ist. Die Bahn rechnet so. Sie verdient jetzt mit einem Fahrgast, der für 19-Euro-Ticket, sagen wir mal, von Hamburg nach München fährt. Das ist nicht besonders viel, wenn überhaupt etwas. Aber der Zug fährt ja eh. Und die Kosten laufen eh. Für Elektrizität, für das rollende Material, für die Leute, die da drauf Dienst tun. Dann ist es besser, wenn man diese Züge noch mehr auslastet. Und vielleicht jetzt mit diesem 19-Euro-Ticket zunächst nichts verdient, aber mehr Leute in die Züge bringt und dann, wenn sich die Leute dort wohlfühlen und das als eine angenehme Art des Reisens empfinden und der Bahn wieder mehr zugetan sind und einfach langfristig wieder auf die Bahn umsteigen. Das steckt dahinter. Bahnchef Grube behauptete vor 2-3 Tagen, das sei sehr, sehr gut gelaufen bislang.
Die Billigfluggesellschaften, die werben ja gerne so mit Auslastung um 90%. Wie ist denn die Auslastung bei der Bahn?
Die Auslastung bei der Bahn pendelte in den vergangenen Jahren so in aller Regel um 45%. Das ist keine gute Quote, das ist klar. Mhm. Kann aber auch gar nicht besser sein, wenn du nicht auslastungsbezogen Tickets verkaufst. Wir haben ja in Deutschland das sogenannte offene System. Jeder kann jederzeit in jeden Zug einsteigen, also im Fernverkehr, egal ob er ein Ticket hat oder nicht. Derzeit liegt die Auslastung der Bahn bei 60%. Das ist schon mal ganz ordentlich, aber eben nicht gut genug. Also die französische Staatsbahn SNCF ist bei ihren Fernzügen in weit besseren Zahlen. Und natürlich hat die Deutsche Bahn Interesse daran, die Züge möglichst stark auszulasten. Gruber hat keine Zahlen vorgegeben, wohin man mit der Auslastung will. Aber auch 60% ist keinesfalls befriedigend, wenn auch deutlich besser als die Werte in den vergangenen Jahren.
Wird sich die Auslastung mit dem neuen Preissystem denn überhaupt ändern?
Das ist zumindest das Ziel. Die Kunden sind extrem preissensibel. Der Grube sagt ja immer diese Formel von 1 zu 2,3. Das heißt, wenn du die Fahrpreise im Fernverkehr um 1% erhöhst, verlierst du zunächst mal 2,3 Punkte, weil die Leute das nicht wollen. Besonders preissensibel sind übrigens Bahncard 25-Karten-Inhaber, mehr als die Bahncard 50-Inhaber. Und wenn du den Leuten sagst, pass mal auf, du kannst 5% sparen, wenn du an einem anderen Tag fährst, sofern du kannst, dann kann das durchaus Wirkung zeigen.
Die Bahn plant mal wieder eine Preisänderung in ihrem Preissystem. Die Preise für Tickets sollen künftig pro Tag noch stärker schwanken. Wie das Ganze funktionieren soll, was das der Bahn bringt, das hat uns Nikolaus Doll erklärt, Bahnexperte für die Tageszeitung Die Welt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ego-Shooter spielen viele Menschen, ohne dass sie gewalttätig werden, andere angreifen oder Amok laufen. Trotzdem wird immer wieder ein Bezug hergestellt zwischen Ego-Shootern und Gewalttätern, zuletzt von unserem Innenminister Thomas de Maizière. Für ihn gibt es einen Zusammenhang zwischen Verrohung von Menschen und Ballerspielen, denn der Attentäter von München, der hat ja offenbar auch intensiv sogenannte Ego-Shooter gespielt. Dass er auch viel gelesen hat, das ist unserem Innenminister offenbar nicht so wichtig. Und auch, dass Erziehung und Wertevermittlung eine große Rolle spielen. Eine erste Konsequenz aus dem Attentat von München gibt es wohl jetzt, und zwar im Kreis Pinneberg in der Nähe von Hamburg. Die Polizei dort will härter durchgreifen gegen Ego-Shooter und deshalb Flohmärkte kontrollieren. Pascal Fischer, mit welchem Ziel denn?
Nee, die Idee ist wirklich einfach. Ego-Shooter fallen unter das Jugendschutzgesetz. Und die sind dann eben zum Teil erst ab 16 oder 18 erlaubt. Und auf dem Flohmarkt verkauft es dann ja wer immer unter der Hand, vielleicht an 14-Jährige. Und das sei illegaler Handel. Damit solle Schluss sein. Das hat die örtliche Jugendschützerin Christine Berg dem Hamburger Abendblatt jetzt gesagt.
Okay, aber bei den zig Flohmärkten jedes Wochenende können die Beamten doch nicht überall sein. Also man könnte sie ja auch drauf ankommen lassen.
Ja, also die Polizei droht, die Kontrollen fänden unangekündigt statt. Ab September, könnte man jetzt sarkastisch sagen, ja genau, wenn die letzten Flohmärkte dann im Herbstregen untergehen. Nee, aber Scherz beiseite, die Jugendschützer haben einen Flyer ins Netz gestellt für Händler und für Veranstalter von Flohmärkten. Und da heißt es, indizierte Medien dürfe man nicht öffentlich ausstellen und bewerben. Und da drohen dann wirklich Bußgelder von 50.000 Euro.
Pinneberg greift gegen Killerspiele durch in der analogen Flohmarktrealität.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Um 7:05 hört ihr Lord hier in der Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen mit Team. Geblitzt und gedonnert hat es in diesem Sommer ja schon ordentlich, ne, mit allem, was dazu gehört. Es hat schwere Unwetter gegeben und Überschwemmungen. Und offenbar trifft es bestimmte Regionen in Deutschland häufiger als andere. Die Firma Siemens hat Wetterdaten ausgewertet und daraus einen Gewitteratlas gemacht. Warum es in bestimmten Regionen häufiger zu Blitz und Donner und Unwetter kommt, das kann mir Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst erklären. Andreas, am Alpenrand blitzt es nach diesem Gewitteratlas 7-mal häufiger als in Schleswig-Holstein. Woran liegt das?
Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass die Gewitter, sage ich mal, die Berge lieben, um es mal so ein bisschen volkstümlich zu sagen. Denn überall dort, wo jetzt Gebirge, das können auch kleinere Gebirge sein wie die Mittelgebirge, der Luft im Weg stehen, muss die Luft aufsteigen. Und wenn dann noch feuchtwarme Luft da ist, was ja oft im Sommer der Fall ist, dann steigt eben diese Luft bevorzugt an den Berghängen auf. Und deshalb haben wir dort, wo Berge sind, eigentlich immer die meisten Gewitter in Deutschland.
Also Alpenrand gehört dann dazu. Gibt es denn noch andere andere Regionen in Deutschland, in denen es mehr gewittert und blitzt als in anderen?
Ja, also wenn man da so eine Blitzkarte nimmt, die über viele Jahre mal ausgewertet worden ist, dann sieht man, dass außer dem Alpenrand da vor allem so die Schwäbische Alb noch heraussticht und auch zum Teil das Erzgebirge. Also das sind mit dem Alpenrand und dem Berchtesgadener Land so die Gebiete mit den höchsten Blitzraten. Ansonsten auch noch ein bisschen übernormal, so alles, was in Baden-Württemberg im Bergland so passiert, so vom Schwarzwald, Schwäbische Alb, aber dann auch hier in der Mitte Deutschlands so die Mittelgebirgsregion vom Pfälzerwald, Odenwald, Taunus bis hoch zum Sauerland. Das sind auch noch so ein paar Gebiete, wo etwas mehr Blitze im Mittel auftreten.
Ich habe mich gerade gefragt, hat es eigentlich irgendeinen Vorteil, dass diese Regionen dann besonders häufig von so Gewittern getroffen werden? Weil ich meine, man verbindet es eben automatisch dann wirklich auch mit einer sehr schlechten Wetterlage insgesamt, ne? Diese ganzen Geschichten, Überschwemmungen, Unwetter und so weiter. Also hat es eigentlich immer nur negative Auswirkungen oder hat es auch irgendeinen Vorteil?
Also ich kenne ein paar Leute, für die ist es ein Vorteil. Es gibt ja sogenannte Sturmjäger, also Leute, die wirklich diesen Gewittern nachjagen. Skyborn ist so ein Verein in Deutschland, wo die organisiert sind und die suchen natürlich immer genau diese Plätze, wo man dann im Sommer die spektakulärsten Gewitterfotos und Videos machen kann. Also für diese Spezie von Mensch wäre es ein Vorteil, also oder für alle, die jetzt sich an Gewitter faszinieren können. Aber ansonsten würde ich sagen, sind da eher doch die Risiken und damit auch die Nachteile verbunden, denn leider, das haben wir ja dieses Jahr sehr oft erfahren müssen, können sich solche Gewitter eben auch austoben zu Unwettern und können zu Schäden führen. Und das muss man natürlich, darf man auch zuallererst nicht vergessen, jeder Blitz ist eine tödliche Gefahr und es gab ja leider auch in diesem Jahr schon viele Verletzte eben durch Blitze in Deutschland.
Und dass so ein Blitz entsteht, das ist unausweichlich, wenn eben so eine heiße Luftfront auf eine kalte Luftfront trifft. Das ist ja die Ursache für Unwetter. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ne?
Ja, ja, also diese Gewitter oder Blitze entstehen letztlich dadurch, dass Reibungsunterschiede quasi ausgeglichen werden, dass positive und negative Ladungsunterschiede in der Wolke entstehen können. Das sind dann die sogenannten Blitze, die von der Wolke zu einer Wolke gehen. Die sind übrigens fast am häufigsten. Die für uns am gefährlichsten sind natürlich die Wolken-Erde-Blitze. Das sind dann immer Entladungen von der Wolke zum Erdboden. Und auch das entsteht dadurch, dass in der Gewitterwolke eben die Luftmassen sehr schnell aufsteigen, dann reiben die sich aneinander, dann bildet sich Hagel und Regentropfen in so einer Wolke und dadurch wird eben dieser Spannungsunterschied immer mehr aufgebaut, bis er sich dann in solchen Blitzen wieder entlädt.
Warum es in bestimmten Regionen in Deutschland mehr gewittert und blitzt, darüber habe ich gesprochen mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, und jetzt alle bitte einmal freundlich lächeln. Ey! Nicht schummeln. Ich sehe das. Ja, schon besser, schon besser. Freundlich lächeln. Geht doch. Ne? Don't worry, be happy. So heißt eine App, die euch über eine Webcam beobachtet, wenn ihr Texte schreibt. Und abspeichern könnt ihr euren Text nur, wenn ihr lächelt. Wenn ihr traurig guckt, habt ihr Pech gehabt, dann wird der Text nach ein paar Sekunden gelöscht. Hm. Was soll das Ganze und kann man so überhaupt arbeiten? Unser Text-Editor Chief Pascal Fischer hat die App getestet. Pascal, was ist denn das für ein Programm?
Ja, das bedienst du übers Netz, über www.don'tworrybehappy.today und dann stellst du da sofort den Schwierigkeitsgrad ein, wie schnell alles gelöscht wird, beziehungsweise wie deutlich du grinsen sollst. Naja, und dann los geht's, heißt es nur, ne? Unten rechts siehst du so schematisch dein eigenes Gesicht dargestellt, also ob das lächelt oder eben so ein Flunsch zieht. Und dann noch so vier Balken, angry, sad, surprised, happy. Diese Emotion erkennt das Ding halt und stellt dann da, oh, der Happy-Balken geht hoch. Ne? Und der soll natürlich der fetteste sein und bleiben. Wenn nicht, dann läuft oben so ein roter 5-Sekunden-Balken als Drohung. Naja, ich habe das mal probiert, ich habe losgelegt und wollte dann eine Lobesrede auf Köln verfassen und auch eine Story.
Also, write a story, don't worry, be happy.
Köln ist eine...
You failed.
Oh, so schnell. Nochmal, also.
Write a story. Don't worry. Be happy.
Es war einmal ein kleiner, lustiger Zwerg. Boah, ist das stressig. Immer wenn ich nach unten gucke, ob ich auch wirklich lächle, dann schaltet er schon um. Der Zwerg machte Radio.
5 seconds.
Und er war...
Review your story and publish.
Oh, Pascal, da fühlt man sich aber schon unter Druck gesetzt, finde ich. Oder hast du es geschafft?
Ja, also bei dem letzten Ding hat's geklappt, ne? Aber das ist echt stressig. Der Text war ja schon mal stulle, ne? Dann, du musst ja denken, du musst schreiben, du schielst immer auf diese Gesichtsbalken und du grinst natürlich dabei oder auch nicht, ne? Also ja, noch härter ist das gewesen, als ich dann mal versucht habe, jetzt so einen ernsten Terrorismus-Kommentar zu texten. Schön grinsen. In ganz Europa finden Anschläge statt.
You failed.
Das ist unmöglich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Also wirklich, ne, an Gewaltopfer denken und dann so manisch grinsen, das geht gar nicht.
Nee, das finde ich auch, dass das gar nicht geht. Also lächeln, um mehr Kreativität zu haben, um kreativer zu sein, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber so wie du das jetzt gerade ein bisschen ausprobiert und beschrieben hast, das stimmt nicht so ganz.
Ja und nein, es gibt natürlich diese Experimente, die belegen, ne, wenn du so mit stolzer Brust Vorträge hältst, dann wird das irgendwie besser und du wirkst selbstbewusster. Körperhaltung und Mimik können die Stimmung wirklich beeinflussen, das ist belegt. Es gibt die sogenannte Facial Feedback-Hypothese. Da grinsen die Leute so auf Kommando oder die kriegen einen Bleistift horizontal zwischen die Zähne gesteckt und das hebe dann die Laune, ist die Idee. Aber auch das ist umstritten in der Psychologie. Ich habe die Diplompsychologin Gabriele Bringer vom Stresszentrum Berlin befragt und die hat mal ganz zuerst was klargestellt.
Wenn man ein Smiley auf dem Schreibtisch stehen hat und da ab und zu mal hinguckt, und man sich dadurch zum Lächeln bringt, dann hat es entspannende Wirkung. Kreativität wird ja nicht durch Heiterkeit ausgelöst, es ist nur einfach entspannend. Allerdings, wenn das gezwungenermaßen passiert, wir also zum Lächeln gezwungen werden, tritt leider in der Regel der Gegenteileffekt ein, weil wir uns dann ja verkrampfen und dann möglicherweise auch ärgern, dass wir lächeln müssen. Und der Ärger ist dann das, was eigentlich das verhindert, das kreative Schreiben.
Ja, ich war jetzt weniger ärgerlich. Ich glaube, ich war eher überfordert und so ein bisschen verwirrt von diesem Multitasking.
Ja, okay. Nur schwierig war es schon für dich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Jetzt hatten wir uns im Großraumbüro ja gefragt, kann so ein Lächeln nicht insgesamt die Stimmung im Team heben? Also egal aus welchem Grund.
Naja, also unser beider Kollege Dominik, der war ja bei meinem Versuch dabei, der hat zugeguckt und er war genauso skeptisch wie die Diplompsychologin Gabriele Bringer.
Also wirklich authentisch kommt das ehrlich gesagt nicht rüber, aber es ist schön trotzdem, dich ein bisschen mehr lächeln zu sehen als sonst.
Wenn Sie Mitarbeiter motivieren wollen, ist ein Lächeln eine gute Variante, aber das Lächeln muss echt sein. Wir sind sehr sensibel alle dafür, ob ein Lächeln von Herzen kommt oder ob ein Lächeln aufgesetzt wird.
Denn dann kommt eher so eine Stimmung von Heuchelei auf, ne, von Schauspielerei. Also Lächeln einfach nur so, das hilft nicht. Es geht wirklich um den Grund fürs Lächeln. Den musst du als Lächelnder dann auch in dir selbst spüren und erst dann ist es authentisch. Also lieber mal an was Schönes denken, anstatt so manisch beim Texten zu grinsen. Also mit dem Programm hat es bei mir am Ende nicht so geklappt. Es sei denn, ich lache mich dann so über mein eigenes Scheitern kaputt.
Eine Webseite will uns zum grinsenden Schreiben motivieren, aber das ist gar nicht so einfach und kann auch am Ziel vorbeischießen, hat Pascal Fischer für uns mal ausprobiert. Er war nicht so happy mit dem Programm. Wir empfehlen ein ehrliches Lächeln, das von Herzen kommt. Das ist viel effektiver.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ohne große Emotionen, ohne Pathos, ohne Herz geht nichts im amerikanischen Wahlkampf. Gestern hat der Parteitag der Demokraten begonnen in Philadelphia. Michelle Obama hat eine Rede gehalten und mit der hat sie nicht nur die Delegierten erreicht, emotional, und sie zu Tränen gerührt, sondern sie war zwischenzeitlich auch von sich selbst ergriffen.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn. And because of Hillary Clinton, my daughters and all our sons and daughters now take for granted that a woman can be president of the United States.
Michelle Obama kann das also schon, eine richtig gute Rede halten. Und ihr könnt das auch. Denn wir haben jetzt Tipps für euch, fürs nächste Referat oder die Hochzeitsrede eures besten Freundes. Und so fangt ihr am besten schon mal nicht an.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, hier bin ich. Schön, dass ihr alle da seid.
Schon falsch. Ihr müsst demnächst auf der Arbeit ein neues Projekt vorstellen oder auf Omas 80. was erzählen. Dann gibt's hier jetzt mal ein paar Hilfestellungen. Und los geht's mit keine Floskeln. Vor allem nicht am Anfang, sagt der Kommunikationstrainer und Redecoach Bernd Weber.
Zügig ins Thema einsteigen, sich 2, 3 Formulierungen ausdenken, die originell sind. Und dann ist das meiste auch schon auf dem richtigen Weg.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything.
So ist es richtig. Gleich zu Beginn der Rede raushauen, Leute, hier kommt eine Revolution. Und die kam dann auch, denn im Lauf dieser Rede hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Ein Produkt, das vielleicht nicht alles verändert hat, aber doch ziemlich viel. Der ehemalige Apple-Chef Steve Jobs hatte was ganz Entscheidendes. Sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, gute Reden zu halten.
Passion is everything. You cannot inspire unless you're inspired yourself.
Ist ein bisschen pathetisch, was Carmine Gallo da sagt, gebe ich zu. Aber der US-Autor und Medientrainer gibt auch ganz handfeste Tipps.
An inspiring message has to be understandable, memorable and emotional.
Verständlich, einprägsam und emotional. Das sind die Zutaten für eine gute Rede. Und so wendet ihr sie an.
Rederegel Nummer 1. Verständlich reden.
Creating Twitter-friendly headlines.
Das, worüber ihr reden wollt, sagt Carmine Gallo, euer Thema, muss in einen Tweet passen. Bevor ihr anfangt mit Redeschreiben, überlegt euch also am besten einen Satz, der eure Geschäftsidee zusammenfasst oder das, was ihr eurer Oma zum 80. wünscht. In maximal 140 Zeichen. Einige besonders prägnante Sätze, die Michelle Obama gesagt hat, um Hillary Clinton bei ihrer Präsidentschaftskandidatur zu unterstützen, waren sogar kürzer.
Hillary understands that the president is about one thing and one thing only. It's about leaving something better for our kids.
Aber nicht nur was die Sätze angeht, solltet ihr euch kurz fassen.
Die meisten Zuhörer sind dankbar, wenn die Rede schnell zu Ende ist.
Sagt auch der deutsche Redecoach Bernd Weber.
Rederegel Nummer 2. Einprägsam reden.
Gilt besonders für Referate oder auch Präsentationen im Job, in denen ihr komplexe Zusammenhänge möglichst einfach rüberbringen müsst. Hier sagt Carmine Gallo, aufs Wesentliche reduzieren. Die Zuhörer nicht mit zu vielen Detailinfos volllabern, sondern zum Beispiel nur mit den wichtigsten 3. Und?
Bring numbers to life. Put every statistic that you deliver into a context that is relevant to the audience.
Steve Jobs hätte zum Beispiel nie gesagt, unser neuer iPod bietet 5 GB Speicherplatz, sondern auf unseren neuen iPod passen 1000 Songs. 1000 Songs sind einprägsamer als 5 GB, weil sie mit meinem Alltag zu tun haben, mit meiner Liebe zur Musik.
Rederegel Nummer 3. Emotional reden.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years.
Ihr freut euch darüber, dass ihr euren Kollegen ein neues Produkt oder Konzept vorstellen könnt, das ihr entwickelt habt? Dann macht's wie Steve Jobs bei seiner iPhone-Präsentation und zeigt es auch. Emotionen sind laut Medientrainer Carmine Gallo das beste Mittel gegen Langeweile beim Zuhörer. Und Emotionen könnt ihr erzeugen, indem ihr Geschichten erzählt, so wie Michelle Obama.
That is the story of this country.
Wenn Michelle Obama davon spricht, dass in den USA Menschen ihrer Hautfarbe früher versklavt waren, dass Sklaven das Weiße Haus bauen mussten, in dem sie heute lebt, dann mag das pathetisch sein, aber es wirkt.
And I watch my daughters, 2 beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn.
Verständlich, einprägsam, emotional und eine Geschichte erzählen. Dann wird's eine gute Rede. Julia Möckel hatte die Tipps dazu.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Google Street View finde ich ganz praktisch. Ich gucke da ganz gerne mal rein, wenn ich wissen will, wie es da aussieht. Also da, wo ich so mein Hotel oder mein Airbnb-Zimmer gebucht habe, so zum Gucken, wie andere Freunde oder wie in welchem Haus die wohnen, habe ich es bisher noch nicht genutzt. Bei Street View, kennt ihr vielleicht auch, gibt es ja auch so eine Timeshift-Funktion. Also da kann ich mir denselben Ort zu unterschiedlichen Zeiten, also Jahren angucken. Und diese Timeshift-Funktion, die ändert etwas an der Art, wie wir uns an Verwandte oder Freunde erinnern. Behauptet wer, Pascal?
Das Online-Magazin Mashable. Immer mehr Menschen berichteten nämlich genau über sowas, wie sie gottähnlich auf diesem Zeitstrahl bis 2007 zurückreisen, liest man dort. Mehrere Versionen von Straßenansichten, Plätzen, eigenen Häusern dann begucken. User Bill Frankel bloggte wohl darüber, wie er auf einem Foto seinen mittlerweile verstorbenen Vater wiedererkannte. Der nächste postete ein Bild von seiner verstorbenen Oma, die er gefunden hat. Die saß dann vor dem Haus auf der Treppe in der Sonne. Sogar abgetretene Haustiere tauchen auf den Streetview-Bildern. User The Suck gesteht: Ich brach in Tränen aus, als ich meinen Hund wieder sah. Und es ist schon interessant, wie das kippt, ne? So ein total pragmatisches Tool zur Ortsrecherche, hast du ja gerade gesagt, Airbnb, mal alles checken, ob das sauber ist. Und plötzlich wird das so zum Nostalgiefutter, ne? Das kleine Fotoalbum, plötzlich weltweit und überall da.
Wow. Ja, dann lassen wir an dieser Stelle den Atem der neuen Ära hier noch eine Weile auf uns wirken.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wie soll man glaubhaft zeigen, dass man zueinander steht, wenn im Vorfeld alles darauf hindeutet, dass da ganz schön dreckig und unfair gespielt wird? Bernie Sanders hat genau das gestern versucht auf dem Parteitag der Demokraten in Philadelphia. Trotz der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton hat er sich in seiner Rede ganz klar für sie als neue Präsidentin ausgesprochen.
Hillary Clinton will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight. Thank you all very much.
Viele Beobachter sagen, das war die beste Rede, die er bisher so in seiner politischen Karriere gehalten hat. Sehr emotional. Nur seine Fans, die konnte Bernie Sanders nicht überzeugen. Die protestieren nämlich weiter und die drohen: Unsere Stimme bekommt die Clinton nicht. Unser Korrespondent beim Parteitag ist Thilo Kössler. Sag mal, Thilo, also jetzt hat sich Bernie Sanders gestern so angestrengt, der war so emotional. Warum sind seine Fans nicht überzeugt davon, Hillary ihre Stimme zu geben?
Ja, da tut sich wirklich ein richtig großer Konflikt auf. Das ist völlig richtig. Man merkt, dass sich seine Anhänger jetzt überlegen, ob sie ihm wirklich folgen sollen bei seinem Plädoyer dafür, ihre Stimme Hillary Clinton zu geben. Sie sind der Ansicht, dass sie einen Achtungserfolg erzielt haben, der jetzt auch beachtet werden muss. Sie haben eine unglaublich erfolgreiche Kampagne auf die Beine gestellt. Sie haben Millionen von Anhängern hinter sich gebracht. Und sie sagen jetzt, damit haben wir die Hoffnung verbunden, wirklich etwas bewegen zu können. Sie sind angetreten mit einer ausgesprochen linken Sozialagenda, mit den Themen Armut, Einwanderung, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit. Und sie haben damit Hillary Clinton gezwungen, auch in ihrem Wahlkampf einen Linksruck zu vollziehen. Sie hat ja wichtige Positionen preisgegeben. Sie macht sich auch für einen höheren Mindestlohn zum Beispiel stark. Sie hat auf einmal eine sehr viel kritische Haltung zu TTIP eingenommen, dem Handelsabkommen. Und das wollen sie jetzt nicht einfach preisgeben. Sie hatten gar nicht gehofft, dass Bernie Sanders ihr Spitzenkandidat wird. Aber sie wollen es nicht einfach so aufgeben. Sie wollen, dass mehr von ihrer Agenda in dieses Wahlprogramm eingebracht wird, mit dem Hillary Clinton in das Weiße Haus einziehen möchte.
Nutzt Hillary Clinton denn jetzt dieses klare Bekenntnis von Bernie Sanders oder hat er ihr einfach die Show gestohlen?
Also Bernie Sanders hat ihr ganz schön Kopfzerbrechen gemacht, Sonja. Die Anhänger von Bernie Sanders begreifen sich als eine Bewegung. Sie begreifen sich nicht als Wahlhelfer. Sie sind nicht und sie wollen nicht sein ein Teil des politischen Systems, das sie ja insgesamt verändern, ja revolutionieren wollen, wie sie sagen. Sie sehen in Hillary Clinton eine Repräsentantin eines maroden Systems, als Teil der Elite, als Teil des Establishments, als Teil dieses großen Geldspiels der Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Bewegung hat wahnsinnig viele potenzielle Wähler mobilisiert und aktiviert. Wenn es Hillary Clinton wirklich gelingt, diese Stimmen hinter sich zu versammeln, mit der Parole, Priorität hat es jetzt erstmal, Donald Trump zu verhindern, dann nützt es ihr. Wenn es ihr nicht gelingt, dann ist die Zahl der Nichtwähler und Enttäuschten im Zweifel gleich geblieben oder sogar gewachsen. Dann hat sie keine Wählerschichten mobilisieren können. Und das ist ja grundsätzlich ihr größtes Problem. Sie hat ein Problem, Wähler zu mobilisieren. Und jetzt wird man warten müssen, wo und bei welcher Gelegenheit sich dieser Protest noch artikuliert. Etwa bei der Wahl des Vizepräsidenten. Hillary Clinton möchte Tim Kaine benennen. Er wird morgen seinen großen Tag haben. Der ist den Anhängern von Bernie Sanders viel zu moderat. Sie hätten viel lieber die linke Kandidatin Elizabeth Warren gehabt als Vizepräsidentin.
In der CNN-Umfrage, da liegt Donald Trump momentan mit 48-45% landesweit vor Hillary Clinton. Jetzt muss man sagen, war der Parteitag der Republikaner ja auch alles andere als erfolgreich für Donald Trump. Das heißt aber doch dann trotzdem, es hat ihm jetzt auch nicht wesentlich geschadet, oder, dass dieser Parteitag nicht so spitze gelaufen ist für ihn?
Sondern ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse dieses seltsamen Wahlkampfs, dieses seltsamen Donald Trump. Es hat ihm offenbar nicht geschadet. Und das bettet sich ein in die Erfahrung des Wahlkampfes, den man jetzt über die letzten Monate gesehen hat. Man hat oft gesagt, Trump wird spätestens aus den Vorwahlen fliegen bei den vielen Regelverstößen und Tabubrüchen, die er sich geleistet hat. Jetzt muss man feststellen, die Regelverstöße und Tabubrüche sind genau sein Rezept. Sie sind Teil seines Erfolges. Das ist ein Rebell, ein Self-Made Man, ein einsamer Fighter, der sich nicht um Regeln schert, dem Fairness egal ist, Political Correctness egal ist. Einer, der den ganzen Laden aufmischt, der sich nicht fügt, der sich nicht unterordnet, der sich gegen dieses System stellt, ja, der sich dieses System sogar untertan macht. So wird Donald Trump von seinen Anhängern gesehen, so stilisiert er sich und damit hat er Erfolg. Deshalb hat Donald Trump das Rennen gemacht, obwohl er ja eigentlich überhaupt keinen Rückhalt von der Republikanischen Partei hatte. Er hat ihren Apparat gar nicht nutzen wollen und können in den einzelnen Bundesstaaten. Er hat es aber auch gar nicht gebraucht. Er war sich selbst genug und hat sich die Partei im Grunde gefügig gemacht. Er hat sie gewissermaßen zur Geisel genommen.
Obwohl Bernie Sanders sich auf dem Parteitag der Demokraten ausgesprochen hat für Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin, hat er seine Anhänger, der Bernie Sanders, nach wie vor noch nicht wirklich überzeugt, Hillary auch ihre Stimme zu geben. Über die Gründe habe ich gesprochen mit Thilo Kössler.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Bier aus Pipi. Das gibt es in ein paar Wochen in Gent. Forscher der Universität haben bei einem Volksfest ein neues Forschungsprojekt getestet. Sie haben spezielle Pissoirs aufgestellt, in denen das Urin gesammelt wurde. Doch vor Ort wurde die Flüssigkeit gereinigt und gefiltert und aus diesem Wasser wird jetzt wieder Bier gebraut. Eine regionale Brauerei hat das Pipi-Wasser schon abgeholt. Die anderen Inhaltsstoffe des Urins werden als Dünger auf den Äckern der Umgebung verteilt. Und das ist im Grunde auch der Hintergrund der Aktion. Viele Bauern in Entwicklungsländern haben laut den Wissenschaftlern keinen Zugang zu Dünger und sauberem Wasser. Mit dem speziellen Pissoir könnte sich das jetzt ändern. Denn jeder Mensch produziert im Jahr etwa 700 Liter Urin. Damit kann man ein Feld mit 130 Kilo Mais düngen. Das Team experimentiert schon eine Weile an ihrer Erfindung herum. Mittlerweile läuft die Filteranlage auch mit Sonnenenergie. Körperliche Größe hängt mit der Ernährung zusammen, mit verschiedenen Umweltfaktoren und auch mit der Gesundheit der Mutter während der Schwangerschaft. Und aus der Durchschnittsgröße kann man auch die relative Gesundheit und den Wohlstand von Gesellschaften rauslesen. Eine Studie, die unter anderem vom Imperial College London geführt wurde, hat die Durchschnittsgrößen von Männern und Frauen zwischen 1914 und 2014 berechnet, aus allen Nationen. Demnach sind aktuell niederländische Männer und Frauen aus Lettland die größten Menschen. Aber am meisten gewachsen in den letzten 100 Jahren sind Männer aus dem Iran, nämlich um 16,5 Zentimeter. Außerdem südkoreanische Frauen um exakt 20,2 Zentimeter. In einigen reichen Ländern wie den USA, die schon früh einen relativen Wohlstand erreicht haben, wachsen die Bewohner seit den letzten 30 Jahren kaum mehr. Und in den wenigsten Ländern schrumpfen Menschen im Schnitt. Das ist in einigen afrikanischen Ländern so. Unsere Vorfahren vor 3,8 Milliarden Jahren mochten es heiß und dunkel. Das ganz frühe Leben auf der Erde haben Forscher der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf in genetischen Studien untersucht. Demnach lebte die Urform heutiger Lebewesen in der Tiefsee, in Hydrothermalquellen. Es handelte sich um einen einfachen Einzeller, genannt Luca. Aus Luca entwickelten sich demnach alle heute existierenden Bakterien, Pilze, Pflanzen und auch der Mensch. Die Evolutionsbiologen berichten im Fachjournal Nature Microbiology, dass sich der kernlose Einzeller von Gasen ernährte. Er brauchte keinen Sauerstoff zum Leben, kam ohne Sonnenlicht aus und fühlte sich bei Temperaturen um die 100 Grad Celsius wohl. Damit es mit dem Stoffwechsel klappte, nutzte der Einzeller Kohlendioxid, Wasserstoff und Stickstoff.
D-Radio Wissen.
Heute hat es eine Geiselnahme gegeben in einer Kirche in Nordfrankreich. Dabei ist ein Priester getötet worden. Die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Das hat das französische Innenministerium in Paris mitgeteilt. Michael Götschenberg ist unser Terrorismusexperte. Michael, was ist bisher bekannt über diesen Anschlag?
Nun, wir wissen, dass offenbar zwei Attentäter in eine Kirche eingedrungen sind. Den Pfarrer, zwei Nonnen und zwei weitere Frauen als Geiseln genommen haben. Es war wohl einer Frau möglich, die Polizei zu verständigen. Und die Attentäter haben dann offenbar den Priester getötet. Und als sie aus der Kirche fliehen wollten, wurden sie von französischen Sicherheitskräften erschossen. Das ist der Stand, der bisher bekannt ist. Und die französischen Behörden gehen davon aus, dass es hier sich um eine islamistische Tat handelt und dass die Attentäter sich auch dem IS zugehörig gefühlt haben.
Ist das schon bestätigt worden von Seiten des IS? Also gab es irgendeine Art von Bekennerschreiben, Bekennervideo?
Ja, es gab eine Bekennerbotschaft des IS und zwar ist das ja mittlerweile so, dass die nonstop quasi verbreitet werden. Immer dann, wenn irgendwo etwas passiert und sich einen IS-Bezug herstellen lässt, wie konkret auch immer der sein mag, reklamiert der IS diese Anschläge für sich. Wir haben es da auch immer mit demselben Text zu tun, sodass der Aufwand für den IS auch sehr gering ist, diese Botschaft dann über die Nachrichtenagentur am Markt zu verbreiten, die dem IS nahesteht. Das Problem dabei ist, dass wir im Endeffekt nie genau wissen, wie eng die Verbindung der Attentäter zum IS gewesen ist, ob es überhaupt eine gab. Man kann vermuten, dass es eine Verbindung übers Internet gegeben hat, aber wir wissen auch über die Attentäter bisher noch zu wenig, um sagen zu können, ob sie möglicherweise sogar mal beim IS gewesen sind.
Michael Götschenberg zu den aktuellen Ereignissen in Nordfrankreich. Heute Abend soll es noch eine PK dazu geben, eine Pressekonferenz. Warum islamistisch motivierte Gewalttaten immer wieder Frankreich treffen, darüber sprechen wir gleich noch mit Michael Götschenberg.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wieder ein Anschlag, wieder in Frankreich. Heute Morgen haben zwei Männer in Nordfrankreich während einer Messe einen Priester erstochen. Die beiden Täter sind dann von der Polizei erschossen worden. Wir haben ja gerade eben schon kurz drüber gesprochen. Die französische Regierung spricht von einem islamistischen Terroranschlag. Der IS hat sich auch schon zu dieser Tat bekannt. Warum trifft es immer wieder Frankreich? Michael Götschenberg ist unser Terrorismusexperte. Michael, warum ist Frankreich innerhalb Europas am häufigsten Ziel von islamistischen Anschlägen?
Ja, das hat schon auch gesellschaftliche Gründe. Die Ausgangssituation in Frankreich ist eine völlig andere als bei uns. Wir haben es in Frankreich mit einer deutlich größeren, und ich rede hier über ein Vielfaches größeren, radikal-islamistischen Szene zu tun, als wir sie hier in Deutschland haben. Die Zahl der Personen in der radikal-islamistischen Szene, der die französischen Behörden einen Anschlag zutrauen, ist um ein Vielfaches größer als bei uns in Deutschland. Und das führt eben dazu, dass die Situation auch viel unübersichtlicher ist für die französischen Behörden. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die alle in dem Maß im Visier zu haben, wie das nötig wäre. Und dass das so ist, hat aber eben auch gesellschaftliche Gründe, die sich von denen bei uns in Deutschland sehr unterscheiden.
Welche Gründe hat das unter anderem? Also ich denke jetzt mal ganz konkret zum Beispiel an diese sogenannte dritte Generation, über die auch immer wieder gesprochen wird, die besondere Schwierigkeiten haben. Also Menschen, deren Großeltern zum Beispiel aus einem arabischen Land nach Europa gekommen sind und die Enkel, eben dann eben diese dritte Generation, die haben oft Probleme mit der eigenen Identität, weil sie sich eben weder im Land der Großeltern noch im Land, in dem sie geboren worden sind, richtig verwurzelt fühlen. Also ist dieses Problem in Frankreich besonders groß?
Ja, das ist in der Tat ein Faktor, der immer wieder genannt wird, der meines Erachtens auch eine Rolle spielt. Die französischen Muslime sind deutlich schlechter integriert als die in Deutschland. Wir haben es hier in der Tat mit überwiegend jungen Männern zu tun, die sich in Frankreich nicht zu Hause fühlen, obwohl es ihr Zuhause ist, die sogar Frankreich hassen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dort im Endeffekt nicht willkommen sind, dass sie keine Perspektive haben, keine vernünftige Schulbildung bekommen, keine Aussicht auf einen guten Job haben und die dazu noch aus einer Region ursprünglich stammen, ihre Familien zumindest, nämlich den Ländern des Maghreb in Nordafrika, wo die Franzosen als Kolonialmacht auch noch auf ganz andere Weise wahrgenommen werden, als Deutschland im Vergleich zu den Muslimen, die bei uns leben. Also diese ganze Gemengelage führt im Endeffekt dazu, dass die Verwurzelung gerade der jungen männlichen Muslime in Frankreich deutlich schlechter ist als bei uns.
Ist das denn auch ein Problem, um das Frankreich sich einfach nach wie vor nicht kümmert oder bisher eben auch einfach nicht gekümmert hat?
Ja, ich glaube, man hat das Problem lange ignoriert. Ähnlich übrigens wie auch in Belgien, wo wir es ja auch mit einer sehr großen radikal-islamistischen Szene zu tun haben. Und es ist natürlich auch ein Problem, das sich nicht von heute auf morgen abstellen lässt. Selbst wenn man das erkennt, ist das ausgesprochen schwierig, an dieser Ghettoisierung, diesen berühmten Banlieues, etwas zu ändern, an der Wohnsituation dieser Menschen, an der Integration ändert man auch von heute auf morgen nichts. Insofern sind das lange Prozesse, die erstmal greifen müssen und die zunächst mal nichts daran ändern, dass es eben diese radikal-islamistische Szene in diesem Umfang in Frankreich gibt.
Michael, jetzt hast du gerade die gesellschaftlichen Ursachen angesprochen, aber es gibt natürlich auch noch eine politische Ebene, wenn wir uns mal den militärischen Einsatz angucken von Frankreich in Syrien oder in Libyen. Ist es auch einer der Gründe, warum Frankreich öfter getroffen wird von Terroranschlägen mit islamistischem Hintergrund?
Ja, der Faktor wird auch immer wieder genannt. Der spielt sicherlich auch eine Rolle. Frankreich ist Teil der Anti-IS-Koalition und auch schon länger als Deutschland. Aber das sind wir im Endeffekt auch. Und man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass auch die Franzosen, genau wie Deutschland ja auch sich damals geweigert hat, den Amerikanern in den Irakkrieg zu folgen und sich auch nicht an der Bombardierung Libyens beteiligt hat. Insofern gibt es auch durchaus Argumente, die dagegen sprechen. Aber unterm Strich zählt für den IS natürlich, dass Frankreich zu den Staaten gehört, die den IS bekämpfen und ist deswegen natürlich erklärter Feind.
Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD, über die Gründe, warum Frankreich immer wieder Ziel ist von islamistischen Anschlägen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt einige Tiere, die durch Deutschland laufen, Bären, Wölfe, Luchse, alle wieder aufgetaucht bei uns. Zum Teil waren die Leute erschreckt. Nur, liebe Menschen, liebe die Radio-Wissen-Gemeinde, jetzt kommt der Creature-Horror aus einer ganz unerwarteten Richtung. Ein Storch tyrannisiert das brandenburgische Glambeck. Pascal Fischer, wer ist der Übeltäter?
Ronny, so nennt man ihn, in Glambeck. Seit Mai geht er nämlich unter ihnen um und er bringt jetzt keine Babys, dieser Storch, sondern Kratzer. Er hackt nämlich auf Fensterscheiben oder dunklen Autolack ein. Der Grund, naja, der fängt halt immer an zu hacken, wenn er sein Spiegelbild sieht. Und Biologen vermuten Liebeshormone dahinter, ist ja auch bei uns Menschen so, ne, dass es Schmachten manchmal Irrwege geht. Naja, sogar einen männlichen Konkurrenten hat Ronny schon vertrieben im Juni, und zwar das Männchen eines brütenden Storchenpärchens vor Ort. Da machte das Storchenweibchen dann auf alleinerziehende Mutter.
Ja, und was machen die Leute jetzt, wenn der Ronny da so ein bisschen ausflippt?
Ja,
ich meine, er macht halt das, was er tun muss. Ne? Er vertreibt seinen Konkurrenten. Er rafft es ja nicht, dass das nur sein Spiegelbild ist.
He does what he gotta do. Yeah. Die Autos, die sind jetzt grundsätzlich in der Garage geparkt. Das hat die Ortsvorsteherin Hilde Pelzer-Blase, zumindest Spiegel.de, erzählt. Ronny abknallen ist offensichtlich keine Option. Die Glambecker hoffen also auf den August, denn dann zieht es die Störche eigentlich in den wärmeren Süden.
Mein lieber Storch, Pascal Fischer, mit einem kleinen Hintergrund, warum der Ronny nicht nur ein Storch, sondern auch ein Problemstorch ist. Ich habe ein bisschen Mitleid mit dem Ronny, soll ich dir das mal sagen?
Warum?
Ja, kann er nichts dafür. Also, was soll er machen?
Er ist ein Getriebener.
Er folgt seiner Natur.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz für Dienstagabend. Pascal, magst du schon mal Tschüss sagen oder was?
Ja, klar. Ja? Tschüss.
Ihr hört mich und den Pascal gerne wieder morgen zur altbekannten Zeit, 17:45, die Redaktionskonferenz. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit. Sonja Meschkat ist mein Name. Bis bald.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.